Willkommen zu einer neuen Folge der Foreign Times. Heute mal wieder mit Alexander Clarkson. Das heißt, wir haben es wieder geschafft. Und gleich ganz am Anfang werden wir euch auch erzählen, woran es gelegen hat. Ich habe für die nächsten Monate zwar auch schon mehrere Themen so aufgeworfen, von denen ich aber nicht so ganz weiß, ob da die Aufnahmen klappen werden. Das heißt, wir bewegen uns hier weiterhin so in dem Muster des ich würde gerne, aber ich kann gerade nicht und das liegt auch nicht immer an mir in dem Falle. Aber wir gucken mal, wie weit wir da kommen und im Idealfall haben wir dann ein oder zwei Folgen bis zum Jahresende. Und mit etwas Glück schaffen wir es dann auch wieder öfter mit Alexander Clarkson zu reden. Der hat allerdings jetzt nochmal, ich würde sagen, bis Ende des Jahres ein paar Sachen zu erledigen und dann geht es da an der Stelle vielleicht weiter. Und wie ich jetzt so aus unserer Folge heraushöre, geht es dann vielleicht auch mal wieder um die Türkei. So, was uns hier betrifft als Podcast, ja, etablieren wir uns ja so ein bisschen nicht als eigener Podcast im Sinne von, wir produzieren hier sehr viel und machen sehr viel und haben dann eine große Hörerschaft, sondern wir sind so ein bisschen das Zusatzfolgenformat für die Mikroökonomen. Das kann ich von mir selber auch ganz gut vertreten. Allerdings freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns ein paar direkte Spenden zukommen lasst, sodass wir dann vielleicht doch auch hier irgendwann ein bisschen mehr tun können als ja, das, was wir gerade machen. Auch wenn ich sehr bemüht bin, das hier nicht einschlafen zu lassen. Alexander Clarkson kennt ihr aus den früheren Folgen. Wenn ihr ihn nicht kennt, nochmal kurz zur Erläuterung. Alexander Clarkson ist Dozent für europäische und internationale Studien am King's College in London. Sein Hauptfokus liegt auf den Beziehungen zwischen Diaspora-Gemeinden in Deutschland und deutschen politischen Bewegungen. Und für uns ist an dieser Stelle sein Forschungsansatz besonders interessant, denn diesem nach versucht Alexander Clarkson, die Diaspora in Deutschland sowie das jeweilige Herkunftsland zu verstehen. Und die sich daraus ergebenden Erklärungsansätze weichen nicht selten von der recht einseitigen Betrachtung ab, als wenn man halt nur nach Deutschland guckt und was treiben die Leute da. Das heißt, im Idealfall schaffen wir es, ein erweitertes Verstehen zu erzielen. Das Ding ist aber natürlich hier in dieser Folge, es geht um den Brexit. Alexander wohnt ja in UK und ist davon unmittelbar betroffen und deswegen beschäftigt er sich exzessiv damit. Ja, und erzählt uns davon. Und ich bin eigentlich immer nur weiterhin am Staunen, was da so alles passiert und wie wenig passieren kann, während im Detail sehr viel passiert. Wenn euch die Sendung gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns in den sozialen Netzwerken verbreitet, wenn ihr Kommentare macht. Ich gebe zu, ich habe bei den Kommentaren gerne mal einen übersehen zum Freischalten. Das habe ich jetzt gerade alles erledigt und habe es dann auch gleich kommentiert. Das heißt, ich werde da in nächster Zeit wieder mehr drauf achten, dass das ordentlich ist. Sprich, ich muss mir einfach wieder die E-Mail-Adresse in meinem E-Mail-Programm einrichten. Die ist nämlich irgendwann mal rausgefallen. So, ansonsten hoffen wir natürlich, dass ihr uns dann auch in den entsprechenden Podcatchern, die ihr nutzt, bewertet und vielleicht auch einen netten Kommentar darüber schreibt. Wenn nicht, dann freuen wir uns über die Spenden, die ihr uns zukommen lassen könnt. Die Spendeninweise findet ihr einmal in den Shownotes, da ist die Kontonummer drin, oder auch auf unserer Internetseite www.foreigntimes.de und dort könnt ihr auch kommentieren unter den Beiträgen, wenn ihr möchtet. Neu ist, wäre mein Vorschlag, muss aber nicht geschehen, wir haben bei den Mikroökonomen haben wir ein Subreddit und ja, also ich glaube, die Foreign Times ist noch so klein, dass wir dieses Subreddit mit benutzen könnten, wenn ihr dort Anmerkungen oder Themenvorschläge habt. Wer das hier eine Weile verfolgt, weiß ohnehin, für mich gehört Wirtschaft und Geopolitik, Außenpolitik sehr stark zusammen. Das heißt, ich selber habe da gar nicht so die Trennung, wie das vielleicht über die Podcasts erscheint. Gut, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Hören der Sendung und bis bald. Alexander Clarkson, willkommen zur Foreign Times.
Guten Tag.
Ja, wir haben es endlich mal wieder geschafft. Es hat ja wirklich lange gedauert mit uns beiden diesmal. Aber jetzt haben wir alle technischen Probleme und Sonstiges überwunden. Und das Einzige, was der Alex jetzt noch fertig machen muss, ist sein neues Buch.
Ja, obwohl das entwickelt sich schon ein bisschen schneller.
Ja, ich weiß noch, vor einem Jahr hast du mir gesagt, oh, ich muss in 2 Monaten fertig sein.
Ja, tja.
Widmen wir uns den angenehmeren Themen, Alex. Brexit haben wir schon lange nicht mehr drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, wie ich dich das fragen soll, aber haut ihr jetzt endlich mal ab oder bleibt ihr jetzt drin oder was ist denn jetzt?
Das ist jetzt natürlich eine Frage der Perspektive. Auf der einen Seite ist es jetzt ist die Frage völlig offen, ob Großbritannien jetzt drinnen bleibt oder rausgeht. Es ist durchaus möglich, dass wir auch zu einer weiteren Verlängerung kommen müssen. Ich meine, die jetzige Verlängerung von Artikel 50 von dieser Phase, der Verhandlungsphase, ist jetzt durchgeführt worden, um Neuwahlen zu ermöglichen.
Bis zum 31. Januar.
Bis zum 31. Januar. Und es sieht schon so aus, dass am 12. Dezember jetzt es zum Neuwahlen kommt. Die Hoffnung von der EU-Seite wie von Boris Johnson ist, dass es dann zu klaren Mehrheitsverhältnissen kommt. Das heißt, dass es eine Mehrheit gibt im Parlament, dass dann diesen Austrittsabkommen, das eher zum Vorteil der EU als Großbritanniens ist, dass es dann zu einer klaren Mehrheit dafür kommt, dass es dann durch das Parlament kommt und dann gibt es vielleicht eine kleinere Verlängerung, um einfach ein paar technischen Fragen zu lösen, aber dass es dann zum Brexit kommt. Problem an diesem Szenario liegt eben darin, dass es schon durchaus möglich ist, wenn noch nicht wahrscheinlicher ist, dass es zu keinen Mehrheitsverhältnissen im Parlament kommt. Dass wir wieder in einer Situation sitzen am 13. Dezember, wo keine Partei in der Parlament eine Mehrheit hat, irgendein Brexit-Abkommen durchzudrücken. Und dann geht wieder das Chaos los. Erstmal gehen alle natürlich ins Urlaub und dann werden alle wieder zurückkehren, so Anfang Januar. Und wenn es keine klaren Mehrheitsverhältnisse gibt, wenn es keine Partei hat, eine Mehrheit irgendetwas durchzudrücken, werden wahrscheinlich die Briten sich wieder an der EU wenden, in auch noch chaotischeren Zuständen, wahrscheinlich Boris Johnson da, ist es höchst fraglich, ob er noch Prime Minister sein würde zu diesem Zeitpunkt, in auch noch chaotischeren Zuständen zur EU zurückdrehen könnten und sich fragen würden, ob es vielleicht eine weitere Verlängerung kommt. Und dann müssen wir sehen, ob es zum zweiten Referendum kommt oder überhaupt einen anderen Abkommen verhandelt wird. Das sind eine lauter sehr schwierigen Fragen für die EU in dieser Phase.
Aber gibt es da nicht noch ein drittes Szenario, Alex? Und zwar, dass die Brexit-Partei plus die Konservativen da bei euch, die Tories, dass die sich zusammentun, aber es dann zum ungeordneten Brexit kommt?
Naja, das sieht jetzt weniger wahrscheinlich aus, weil die Brexit-Partei in keinen Teilen des Landes irgendwie ihre Macht bündeln könnte, um einen Sitz zu gewinnen. Es sieht eher so aus, dass die Brexit-Partei eine Art Spoiler sein würde. Das sah ein bisschen anders aus vor 2-3 Monaten, aber jetzt sieht es so aus, dass Boris Johnson erfolgreich genug die Brexit-Partei auf unter 15% gedrückt hat, wo es das damit unwahrscheinlich macht, dass die Brexit-Partei mehr als 2, 3, 4, 5, 6, 10 oder überhaupt irgendwelche Sitze gewinnt. Die Probleme für Boris Johnson liegen eigentlich auch jetzt auf der anderen Seite, dass er zu viele Wähler durch seine ganzen chaotischen Manöver in den letzten Monaten an den europafreundlichen liberalen Demokraten verliert, dass er diese moderaten konservativen Wähler endgültig sich zu den liberalen Demokraten verabschiedet haben, die einen sehr europafreundlichen Kurs führen. Das heißt, Boris Johnson hat womöglich seine rechte Flanke gerettet und damit die Brexit-Partei gedrückt, aber dann zu viele Wählerstimmen an seiner eher linken oder liberalen Flanke verloren und den Liberaldemokraten, die wahrscheinlich einen gewissen Erfolg haben würden. Es sieht jetzt auch so aus, als ob die Tories viele Wahlstimmen in Schottland verlieren werden, an den Nationalisten oder an Liberaldemokraten, dass die Tories ihre 15 Sitze in Schottland verlieren. Das heißt, um diese Mehrheit zu kriegen, muss Boris Johnson mindestens 80 bis 90, wenn nicht 100 Sitze im Norden Englands gewinnen. Aber das sind Regionen, wo noch starke Erinnerungen an Thatcher liegen. Das heißt, dieses Szenario, die bei einem No-Deal-Entwicklung, bei einer Entwicklung, wo Boris Johnson diese Idee eines Austritts ohne Abkommen forcieren würden, wo die Brexit-Partei vielleicht eine starke Rolle gespielt hätte, das wird weniger wahrscheinlich, weil sich jetzt Boris Johnson sich wirklich zu einem Abkommens-Prime Minister gemacht hat. Er hat sich von diesen Abkommen und auch zum Teil von der EU abhängig gemacht. Das heißt, ein Deal mit der Brexit-Partei wird damit schwieriger. Wenn aber Boris Johnson nicht eine Mehrheit gewinnt und seine eigene Führung dann in Frage kommt, könnte es durchaus dann später zu einer Fusion von den Tories oder der Brexit-Partei kommen. Aber das ist eher wahrscheinlicher, wenn er eben in dieser Wahl scheitert und Großbritannien noch immer noch in der EU sich befindet.
Und der aktuelle Brexit-Deal, den wir da vorliegen haben, was ist von dem zu halten?
Naja, das ist natürlich einer der faszinierenden Seiten, dass sich Boris Johnson in den ersten 2, 3 Monaten seiner Zeit in der Führung von der Tory-Partei einen riesen Radatz gemacht hat, dass er dazu bereit war, ohne Abkommen auszutreten, wenn die EU seine Bedingungen nicht ändert. Am Ende hat er erkannt, dass ein Austritt ohne Abkommen eine Staatskrise auslösen könnte. Er hat jeden Manöver, den er versucht hat, den Parlament auszuschalten, ist gescheitert. Und damit ist er sehr, sehr schnell auf Seiten von Menschen innerhalb seines eigenen Teams. Und es soll... es gibt viele Gerüchte, dass sein eigener Team sich gegenseitig bekriegt zwischen einer Figur Dominic Cummings, der ziemlich radikal ist, und anderen, die eher moderater ausgerichtet sind. Aber er hat sich dann auf die Seite seines Teams eingeschränkt, die ein Abkommen haben wollte. Und einem schnell ein Abkommen der EU zu kriegen, war es eben auch klar, dass er faktisch kapitulieren musste. Er musste eben einen Backstop, einen Sonderstatus von Nordirland ermöglichen, so dass es zu keine Grenzinfrastruktur kommt in der irischen Insel, die zu einem Wiederaufflammen der bürgerlich kriegsähnlichen Zuständen der 80er und 70er Jahre führen könnte, weil natürlich viele Menschen in Irland keine Grenze haben wollen. Die würden das als Angriff auf der eigenen Identität sehen. Dadurch hat zwar Boris Johnson die DUP verloren, diese irischen Pro-Unionisten, Pro-UK-Leute in Großbritannien, die keine Grenzstrukturen haben wollen zwischen Großbritannien und Nordirland innerhalb des Vereinigten Königreichs. Aber auf der anderen Seite, am Ende hat sich Boris Johnson entschieden, diesen Abkommen auf schlicht und einfach zu den Bedingungen der EU zu akzeptieren. Das wollte immer die EU lieber haben. Es gibt ein paar Details, wichtige Details, wo die EU Kompromisse gemacht hat, aber zum größten Ganzen ist dieser Abkommen, wenn es um Irland geht, wirklich an den Bedingungen der EU geknüpft und wirklich ideal für die EU eigentlich in vielen Bereichen. Das andere Wichtige an dieses Abkommen ist die Übergangsphase, was oft nicht diskutiert wird in Deutschland. Und das ist natürlich das Paradoxe. Es wird ein Riesenralat gemacht über ein Austrittsdatum, jetzt den 31. Oktober beziehungsweise jetzt den 31. Januar. Wenn aber Großbritannien mit einem Abkommen austritt, geht es erstmal in eine Übergangsphase. Mhm. Und das Witzige an dieser Übergangsphase ist eben, Großbritannien wäre formell aus der EU raus, das heißt, es wäre aus dem Europäischen Parlament, aus dem Europäischen Rat und aus der Europäischen Kommission raus, hätte damit keine Macht über EU-Institutionen, müsste aber in der Übergangsphase jede EU-Gesetz, jede EU-Verwaltungsnorm, jede EU-Richtlinie immer noch umsetzen, weil um den vollen Zugang zum EU-Markt zu haben. Das heißt, Großbritannien würde sich quasi selbst entmachten, ohne sich in den nächsten Jahr danach oder 14 Monate danach, ohne sich aus EU-Institutionen zu entfernen, um diesen Bruch nicht zu einem Staats- oder Wirtschaftsschock zu führen. Das heißt, es wäre einfach nur ein rein formeller Brexit, wo die Briten sich selbst entmachten, ohne sich aus den EU-Systemen rauszustellen. Mhm. Großbritannien würde faktisch nicht mehr EU-Mitglied sein, aber würde die EU-Mitgliedschaft für eine Mitgliedschaft in der EU-Einflusssphäre der EU eintauschen. Und das ist fast das Absurdeste an dieser ganzen Situation.
Also, was machen wir damit?
Für die EU ist es fast ideal, wenn die Briten in der Übergangsphase reinfließen. Mhm. Weil man damit einen sehr instabilen Staat aus der EU Regierungsstruktur, Governance-Strukturen rausnehmen würde. Aber dieser Staat würde, wenn es um Alltag geht, um Handel, um einfach die EU-Normen und Richtlinien, würde alles übernehmen müssen von der EU, um einfach einen Bruch in den Alltag zu vermeiden. Das heißt, man hatte die Briten wären dann raus, die könnten nichts stören, wenn es um die Reformen oder Umsetzungen oder von neuen Entwicklungen in der EU geht, aber sie wären immer noch Teil des EU-Systems. Das ist, glaube ich, von der EU-Perspektive ideal. Der Nachteil ist natürlich, dass diese Übergangsphase erstmal zu kurz ist. Das geht zu Ende in Dezember 2020. Die Entscheidung über eine Verlängerung dieser Übergangsphase müsste erstmal schon im Juli eintreten, das heißt kurz nach dieser Wahl. Das heißt, die Briten hätten intern wieder diese ganzen No-Deal-Konflikte, die es schon in diese Artikel 50-Phase ging. Aber ich glaube jetzt, wenn es Boris Johnson wäre, der Prime Minister ist, wenn Boris Johnson schon bei der Nordirland-Frage kapituliert hat, glaube ich nicht, dass Boris Johnson wirklich den Mumm hat oder den Willen hat, einen neuen Kampf mit der EU aufzuführen oder intern auszuführen um diese Übergangsphase. Ich glaube, die Übergangsphase geht mindestens bis 2022. Und wenn es dazu kommt, und es ist höchst unwahrscheinlich, dass es ein neuen Abkommen über die zukünftige Beziehung gibt mit der EU, solche Abkommen brauchen auch 5 bis 7 Jahre, sprich TTIP zum Beispiel oder CETA, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Briten wahrscheinlich in einer Art Übergang Beziehungen sind mit der EU bis nach 2027 oder 2030. Das heißt, der Brexit ist dann ein großes Nichts. Die Briten haben sich faktisch selbst entmachtet, ohne irgendeinen taktischen oder strategischen Vorteil aus dem Brexit zu holen, weil sie immer noch Teil des EU-Systems haben und EU-Gesetze durchführen müssen, über dem sie keinen Einfluss oder Macht haben.
Das klingt alles so unglaublich. Weißt du, was ich meine? Man macht einen riesen Tara, man bindet einen Haufen Ressourcen und am Ende soll da wirklich eine Lösung zustande kommen, die noch eine Selbstbeschneidung ist.
Und deswegen ist dieser radikale Bruch, dieser No-Deal, das wird immer ein Faktor sein, glaube ich, in der britischen Politik. Weil je klarer es wird, dass jeder Austritt mit Abkommen eine Übergangsphase braucht, immer noch eine gewisse Beziehung zwischen EU und Großbritannien braucht, dass es in so einer Staats- und Gesellschaftsordnung immer eine Situation geben wird, wo es diese Sonderregelung gibt für Nordirland, wenn es dazu womöglich dazu kommt, dass es zu keiner Einigung kommt. Das ist natürlich für einen Großteil der britischen Rechte, englischen Rechte, das muss ich natürlich berichtigen, weil Schottland, Wales und Nordirland haben natürlich eine ganz andere politische Kultur als England. Aber man muss ja immer sagen, dass es immer unattraktiv ist. Jeder realistische Brexit-Prozess ist unattraktiv, weil es dadurch zu Kompromisse kommen muss mit den Europäern, dass man damit durchaus Trade-offs erkennen muss, dass Großbritannien nicht diese Macht hatte, Europa zu dominieren oder auch noch diese Inseln zu dominieren. Und es da und dass damit immer wieder ein starker Trend geben wird, glaube ich, in der Rechte, auch wenn Großbritannien es aus der EU austritt, immer einen Radikalisierungstrend geben wird innerhalb der Rechte, wo sie immer wieder sagen werden, dieser Abkommen ist schlimm, wir wollen jetzt uns befreien von der EU und jetzt wollen wir jetzt eine radikalere Lösung mit der EU und eine radikalere Abkappung der Beziehung mit der EU. Ich glaube nicht, dass das eine langfristige Zukunft hat, weil eigentlich die demografischen Prozesse so in sich entwickeln in Großbritannien, dass die jüngeren Kohorten, und jüngeren heißt alle unter 50 faktisch, sind eher proeuropäisch oder mindestens neutral, wenn es um die Europafrage geht. Und dass in Schottland, Wales und Nordirland es schon erhebliche Mehrheiten gibt für engere Bindungen an die EU. Aber so in den nächsten 6, 7 Jahren wird das immer noch ein aktives Thema sein für die Rechte, wo jedes Abkommen nicht genug sein wird. Und der einzige Grund, glaube ich, warum zum Beispiel diese radikaleren Elemente der Tory-Partei diesen Abkommen akzeptiert haben, ist, weil sie erkannt haben, wenn sie das jetzt nicht machen, gibt es dann keinen Brexit. Wenn sie jetzt das nicht diesen Kompromiss von Boris Johnson, es gab ein viel, viel härteres Abkommen, die viel eher zum britischen Vorteil war im letzten Jahr von Theresa May. Das haben sie alles verworfen, haben sie sich dagegen gestimmt. Aber diesmal haben sie erkannt, wenn sie das jetzt nicht unter Johnson hinkriegen, gibt es womöglich keinen Brexit. Aber diese ganzen Elemente bauen darauf, dass es vielleicht in einem Jahr zu No Deal kommt oder andere Möglichkeiten gibt in der Übergangsphase für einen Bruch der Beziehungen. Das heißt, ich glaube, es ist höchstwahrscheinlich, dass Großbritannien in diesem Übergangsstadium sehr lange bleibt. Das ist meine Spekulation, aber ich glaube, man kann es schon stark fundieren. Das heißt aber nicht, dass diese Europafrage entschärft sein wird in der britischen Politik. Es wird immer noch sehr aktiv sein, zu sehr großen Frustfuhren führen und auch durchaus diese Abspaltungstendenzen von Schottland und Nordirland, ein bisschen weniger Wales, aber das sieht man jetzt auch langsam schon, auch bestärken wird, weil natürlich die Schotten, Waliser und Nordiren mit so einer Situation, die sie eigentlich von England diktiert sehen, das wird auch die Nationalisten in diesen jeweiligen Staaten, Nationen innerhalb der UK auch bestärken.
Das wollte ich dich gerade fragen. In Schottland ist man ja, glaube ich, nicht begeistert. Nach dem, was ich gelesen habe, könnte es durchaus auf ein neues Referendum hinauslaufen, ne? Gehen Abspaltung.
Ja, und das ist natürlich auch ein Risiko. Das Problem, ach, es gibt immer Probleme und jedes Mal, wenn wir über Brexit sprechen, ist einer der meiner meisten Sätze, ist das Problem ist. Aber es gibt eben das Problem, dass es eine wachsende Mehrheit gibt in Schottland, die mindestens ein neues Referendum in Betracht zieht. Nicht notwendigerweise für die Unabhängigkeit wählen wird, aber mindestens eine Neuverhandlung der Beziehung zwischen Schottland und England oder Schottland beziehungsweise diesen britischen größeren britischen Staat in Betracht ziehen wird. Aber solange die Konservativen in London an der Macht sind, in Westminster an der Macht sind, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie einen Neuanlauf dieses Referendums, ein unabhängiges Referendum für Schottland akzeptieren wird. Das heißt, wir haben dann womöglich eine Situation, die wir schon in Spanien kennen, aber die aber schlimmer ist, weil in Spanien ist es ja, in Katalonien ist es eine gespaltene Geschichte, 50-50. Aber eine Situation in Schottland ist durchaus möglich, wo es zu einer ziemlich klare strukturelle Mehrheit für die Unabhängigkeit kommt, aber die Möglichkeit eines neuen Abstimmung dafür wird immer dann von London geblockt. Und das führt zu fundamental unstabile Verhältnisse. Es gibt ja auch Teilen der Rechte der konservativen Partei, die in England, die englischen MPs, Abgeordnete, die immer davon sprechen, dass womöglich zu viel Macht an Schottland abgegeben worden ist. Dass Schottland eigentlich genauso, warum, wenn Schottland hat so viel Macht hat, warum hat Manchester oder Stoke oder Brighton, warum haben sie nicht dieselben Macht wie Schottland? Und anstatt die logische Antwort zu sagen, ja, vielleicht sollte Manchester und Brighton und Stoke als Regionen oder Großstädte auch, nein, nicht Großstädte, aber Regionalstädte vielleicht auch dieselbe regionale Macht haben, ist deren Antwort nein, Schottland hat zu viel Macht. Und es gibt ja natürlich auch viele antischottische Ressentiments in der englischen Bevölkerung. Das heißt, es ist schon ein starkes Risiko gibt, dass es diesen wachsenden Frust einfach in Schottland mehr und mehr zu Pro-Unabhängigkeitstendenzen kommt, die ich persönlich sehr skeptisch sehe. Ich glaube nicht, dass die schottische Unabhängigkeit ein leichter Prozess sein wird. Und ein wachsender Teil der englischen Bevölkerung entweder sagt, ja, dann haut doch mal ab, oder dann sagt, warum habt ihr so viel Macht? Das ist ja unfair, das ist ungerecht gegenüber uns. Was auch nicht zu unterschätzen ist, dass es jetzt eine nationalistische Welle in Wales kommt. Das ist jetzt unwahrscheinlich, dass in Wales das jemals zu Mehrheitsverhältnisse kommt. Aber wenn schon, sagen wir, die 15% in Wales, die für die Unabhängigkeit sind, zu 25% oder 30% werden, wird das fundamental die Politik Wales verändern und auch noch die britische Politik weiter fragmentieren und wahrscheinlich auch die walisische Labour-Partei, die da dominant ist, von einer ziemlich pro-London-Haltung führen, die aber eine geringe Autonomie für Wales hält, zu einer viel stärkere Wunsch für Autonomie bestreben haben wird in Wales. Das heißt, ich glaube nicht, dass in Wales es hier zu unabhängig kommen wird, aber das heißt, dass London oder diese Zentralstadt plötzlich nicht nur zwei Probleme hat mit Schottland und Nordirland, aber dann auch ein drittes mit Wales, das auch noch komplexer ist, weil es natürlich Wales eine viel gespaltenere Gesellschaft ist.
Ja, Wales vergisst man immer so leicht, ne?
Obwohl, das sind die, die eine Sprache haben. Das ist das Komische. Aus der deutschen Perspektive wird immer Wales vergessen. Obwohl, wenn man in Wales ist, ist das eigentlich die separateste Gesellschaft. Das ist so auch ein Paradox.
Was glaubst du, wird das in Nordirland ruhig bleiben?
Ich glaube, das ganz Interessante ist, dass diese Bedrohungsperspektive sich radikal innerhalb von drei Wochen radikal verändert hat. Weil die ganze Bedrohungs- und Risikoszenarium der letzten 3 Jahre war, wenn es zu einem harten Brexit kommt oder Brexit ohne Abkommen und es zu keinen geregelten Verhältnissen gibt über die irische Grenze, was sehr möglich war, weil natürlich die Tories zum Teil wegen ihrer Abhängigkeit an der unionistischen DUP, die radikal unionistisch ist, die ist auch innerhalb der eigenen Lager in Nordirland, galten sie als sehr rechts. Aber weil sie abhängig waren an diese 10 Abgeordneten, um Mehrheiten zu kriegen in einem Parlament, gab es diese Angst, dass es am Ende doch durchaus zu einer harten Grenze kommen wird und es die irischen Nationalisten in Nordirland, die Sinn Féin und die ganzen, die eine Wiedervereinigung in Irlands wollen, dass die eher, weil sie auch konzentriert sind an diese Grenzgegenden, dass sie dann zu Gewalt wieder driften würden, dass sie sich radikalisieren lassen würden, dass es zum Gewalt gegenüber den Staat und gegenüber die irische Polizei und die britische Armee und die nordirische Polizei führen wird. Nur, was sich jetzt radikal verwandelt hat, ist, in weniger als 3 Wochen, weil Boris Johnson faktisch eingeknickt ist bei der nordirischen Frage und gesagt hat, okay, wir nehmen dann ein Modell für die irischen Grenze, die von der EU gewünscht wird, das heißt ein Modell speziell für Nordirland. Das heißt, das ist ein Modell, das am Ende es sicher macht, dass es zu keine Grenzinfrastruktur kommt in Irland. Dafür aber, weil Nordirland dann unter der zwar immer noch de jure, so rechtlich, rein formell immer noch Teil Großbritanniens ist, aber de facto, wenn man die ganzen Verwaltungstechnik sieht, bei den Verwaltungsstrukturen sieht, die aus diesen Abkommen auskommen, sich genau anschaut, muss faktisch eine Zollgrenze und eine Verwaltungsgrenze zwischen Nordirland und das restliche Vereinigte Königreich entstehen. Das heißt, jetzt sind die ganzen Unionisten, die jahrelang geglaubt haben, dass London auf ihrer Seite steht, das sehen natürlich viele Unionisten und gerade gewalttätige Loyalisten. Immer noch eine Minderheit in der protestantischen Bevölkerung, aber das sind Menschen, die Zugang zu Waffen und Drogen und Geld haben, weil sie zum Teil auch organisierte kriminelle Strukturen haben, wie auch zum Beispiel die Radikalen auf der nationalistischen Seite, das darf man auch nicht verleugnen. Dann ist jetzt plötzlich das ganze Risiko, Sicherheitsrisiko, radikal zur anderen Seite rübergeschwenkt. Das heißt, jetzt ist, wenn es durchaus zu Grenzinfrastruktur im Irischen See kommt, aber beziehungsweise in den Häfen und den Übergangspunkte zwischen die britische Insel und die irische Insel, zwischen Nordirland und Großbritannien kommt, dann wird es eher dann die radikalisierten Unionisten, die zur Gewalt greifen werden. Und das ist natürlich weniger ein Problem für die EU, aber dann eher ein Problem für Großbritannien, dass es plötzlich lauter Leute gibt auf der protestantischen, pro-britischen Seite in Nordirland gibt, die so 2-3 Jahre lang geglaubt haben, dass die Konservativen in Großbritannien und in England auf ihrer Seite waren, sich plötzlich verraten fühlen. Das ist natürlich wieder mal so eine Frage. Da glaube ich, wird sich weniger die gesamte protestantische Bevölkerung radikalisieren, weil es erhebliche, sehr viele moderate Leute gibt jetzt in der protestantischen Community, die zwar pro-britisch sind, die Queen mögen, aber wirklich eigentlich nur Ruhe haben wollen. Aber es gibt eine gewalttätige Minderheit, die jetzt plötzlich ein Risiko für den Frieden darstellt. Aber das sind jetzt Menschen, die sich eher, und das ist die Ironie, die sind zwar pro-britisch, aber die eher den Verrat in London wähnen, als in Dublin und Brüssel. Weil sie haben immer erwartet von Dublin und Brüssel, Dublin und Brüssel waren immer sehr klar über was sie haben wollten. Es war aber immer in London, der man gemeint hat, nee, es wird nie zu Grenzinfrastruktur kommen zwischen die britischen Inseln und Nordirland. Und es ist eben London unter Boris Johnson, die faktisch, und das muss man eben sagen, er hat sie alle unter den Zug geworfen. Er hat 2 Wochen, bevor er zu der EU gesagt hat, ja, okay, wir nehmen euer Modell und wir werden damit faktisch eine Zoll- und Verwaltungsgrenze zwischen Nordirland und England und Schottland und Wales akzeptieren. 2 Wochen davor hat er gesagt, nee, wir werden nie solche Bedingungen akzeptieren. Direkt an Unionisten, die an den konservativen Parteitag mitgemacht haben.
Ist halt ein guter Verhandler, ne?
Ja, mein Gott, ne, ob verhandelt, ich meine, wenn es darum geht, es hängt davon ab, an was er interessiert ist. Wenn er daran interessiert ist, Wahlen in England zu gewinnen, um eine Mehrheit zu schaffen, weil er weiß, dass er in Schottland nie Stimmen kriegen wird. In Wales sieht es ein bisschen dürftig aus. Ich glaube, Boris Johnson hat mindestens am klarsten oder am zynischsten erkannt, dass es den meisten englischen konservativen rechten Wähler scheißegal ist, was in Irland passiert. Hm. Und er hat danach gehandelt.
Summa summarum wäre jetzt das, was ich von dir verstanden habe. Wir wissen ab 12. Dezember, wie es weitergeht, in dem Sinne, ob es eine Mehrheit für irgendwas gibt. Aber mehr auch nicht.
Das ist das Einzige, was wir erkennen werden. Ob es eine Mehrheit gibt für diesen Austrittsabkommen. Und wenn es eine Mehrheit für diesen Austrittsabkommen kommt, dann tritt ja Großbritannien formell aus der EU aus, aber bleibt immer noch innerhalb des EU-Systems. Das Einzige, was klar sein würde, ist, ob die Briten dazu bereit sind, sich selbst zu entmachten. Natürlich wird das der konservative Wähler und die konservative Partei so nicht verkaufen, weil natürlich viele in der konservativen Partei daran spekuliert werden, dass natürlich Großbritannien so mächtig ist und so stark ist, dass es entweder ein Jahr in Ende 2020 seine Bedingungen diktieren kann bei einem Freihandelsabkommen oder einfach austreten kann. Aber das ist natürlich, wenn die Briten wirklich diese Macht gehabt hätten, hätten sie nie diesen Terminplan der Brexit-Verhandlungen akzeptiert, Austrittsabkommen akzeptiert im Sommer 2017. Und wenn die Briten wirklich diese Macht hätten, Stärken hatten und diesen Willen hätten, wir hätten sie ausgetreten ohne Abkommen am 29. März dieses Jahres, als der ursprüngliche Austrittsdatum war. Und das war der Bluff, ne? Und jetzt ist ganz klar, dass das ein staatspolitischer Bluff ist, dass denn die Briten nicht die Macht oder den Willen haben, diesen radikalen Bruch zu suchen. Mit den Briten meine ich damit die britische politische Elite in Westminster. Von beiden Seiten, Brexiter und Remainer. Und natürlich in dieser Lage kann sich die EU natürlich nach hinten setzen und sagen, okay, wenn ihr rausholt, fein, macht's einfach. Dann killen wir alles ab nach der Übergangsphase. Und das dann, glaube ich, ist es schon höchstwahrscheinlich, dass die Briten dann eine Verlängerung des Übergangs haben wollen würden danach. Weil natürlich eine Verlängerung des Übergangs entschärft die Nordirland-Frage. Solange Großbritannien Teil des EU-Systems ist, muss sich nichts an den jetzigen Strukturen in Nordirland verändern. Diese Entscheidungsstrukturen, die entschieden wurden im Austrittsabkommen, die gelten nur im Falle eines verhandelten Brexits. Das heißt, gewisse Prozesse, die im Austrittsabkommen würden natürlich anfangen. Beim formellen Austritt sagen wir am 31. Januar. Aber diese ganze Strukturen und diese Divergenz zwischen England, Schottland, Wales und Nordirland, das würde erst eintreten, nachdem der endgültige Vertrag zwischen EU und Großbritannien über die Zukunft entschieden wird. Und solange das Großbritannien sich noch im Übergang befindet, kann sich einfach die ganzen Konsequenzen daraus, wenn es darum geht, um eine Verwaltungs- und Zollgrenze zwischen Nordirland und England, das kann alles vermieden werden, weil man sagen wird, ja, okay, gut, dann lassen wir alles, wie es ist. Und in 4, 5, 6, 7 Jahren, wenn der neue Abkommen kommt, wird alles Paletti sein und super und toll, keine Sorge. Aber jetzt ändern wir darin gar nichts. Das heißt, eigentlich ist der Druck sehr stark auf der britischen Seite, einfach in diesem Übergangsstadion ziemlich lange zu bleiben.
Also ich habe mir gerade gedacht, als ich dich so reden habe hören, habe ich gedacht, vielleicht sollte man nächstes Mal einfach über die Türkei reden. Da ist jemand, der schafft Fakten, die erfreuen uns vielleicht nicht immer so, aber da hat man wenigstens was Handfestes und dreht sich nicht ständig im Kreis.
Aber das ist für mich das Wesen des Brexits. Und es ist ein sehr interessanter Vergleich, weil ich glaube, das zeigt auch die Macht des EU-Systems und die Grenzen dieser Macht. Und das ist auch im Verhalten von Russland, weil ich meine, die Briten und Türken und Russland, da kann, und Russen, da kann man durchaus möglicherweise einen Vergleich ziehen. Das sind drei Staaten, die postimperial sind. Die haben immer noch diese imperialer Phantomschmerz, wirkt sich immer noch durch die Politik hindurch. Viel schwächer natürlich in Großbritannien als in Türkei und Russland, aber es ist immer noch da. Sie haben große Schwierigkeiten, umzugehen mit Staaten, die symbolisch sich stark abgespalten haben. Es gibt natürlich diese Spannungen zwischen Türkei und Griechenland, die ja sehr lange waren. Es gibt diese tiefe Spannungen zwischen Ukraine und Russland und es gibt diese Spannungen zwischen Großbritannien und Irland. Ne? Und es gibt natürlich immer noch diese Schwierigkeit, umzugehen mit einem Land, das sich abgespalten hat und sich anders entwickelt hat, dass man Teil eines vorherigen kolonialen und imperialen Identität gesehen hat. Beim britischen Fall aber sieht man, dass je tiefer ein Staat sich integriert im EU-System, desto schwieriger ist es für ein solcher Staat, sich von dem EU-System zu entfernen. Weil die Briten ebenso sich so tief integriert haben im EU-System, sind sie jetzt in einer Situation, wo sie kaum diese ganzen Verbindungen kappen können. Das gibt die EU diese wirklich extrem große Macht über den britischen Staat, auch langfristig gesehen, weil die Briten sich einfach so tief. Das heißt, wenn man erstmal in der EU drin ist, nicht mal als Mitglied, aber sagen wir im Binnenmarkt voll integriert ist, wie Norwegen oder wie die Ukrainer es wünschen. Oder ist es, nachdem man sich tief integriert hat, ist es fast unmöglich, sich aus dieser EU-Sphäre zu entfernen, ohne einen radikalen Bruch im eigenen Staat und eigenen Wirtschaft zu führen. Die Türken sind so in einer Mittellage. Sie sind ja in der Zollunion drin. Und da gibt es viele über mehrere Abkommen, ein Großteil, große, gerade wenn es um Industrie, Manufacturing geht, gibt es durchaus viel Verwaltungskonvergenzen, dass die Türken aufgedrückt sind. Aber sie sind nicht so tief im EU-System drin, dass sie dann völlig die eigene Manövrierfähigkeit verloren haben. Ne? Und wenn man jetzt diese russische Kontext sieht, einer der Gründe, glaube ich, warum Wladimir Putin 2007 bis 2012 sich so radikal gegen die EU gewendet hat, ist, dass er gemerkt hat, oder mindestens Menschen um ihn herum gemerkt haben, am Beispiel der Ukraine. Die Ukraine wollen das, weil sie natürlich sehen, dass es ihre eigene Unabhängigkeit und Souveränität gegenüber Russland stärkt, wenn sie mehr und mehr systemisch zu wichtig sind für die EU, dann irgendwie liegen lassen werden zu können von den Europäern. Aber ich glaube, Putin hat schon erkannt, dass wenn Russland sich voll im Binnenmarkt integriert, wird es damit schwieriger und schwieriger für ihn, so eine Art geopolitische Sonderrolle zu spielen, weil damit durch lauter unterschiedlichen Hebel und Mittel für die ganze russische politische Wirtschaft, die EU oder Brüssel damit lauter Kontroll und Checks und Balances hätte gegenüber die russischen Eliten.
Alex, ich würde da noch ergänzen, dass es jetzt auch so ist, dass der russische Binnenmarkt, der dann in die EU integriert werden müsste, jetzt auch nicht allzu viel anzubieten hat. Ja,
Na klar.
da gibt es Öl, da gibt es Waffen, damit geht man hinaus in die Welt und ansonsten würde wahrscheinlich alles überrollt werden, was sonst so in Russland produziert wird.
Ja, klar.
Da ist, glaube ich, völlig klar, warum die das nicht mal ansatzweise in Erwägung ziehen.
Weil die Machtverhältnisse so in
Das
einem
kommt dann noch
Ungleich.
oben drauf. Ja, gut. Und mit diesem schönen Vergleich,
Ja.
ich fast gesagt, schicken wir euch jetzt ins Bett.
Ja.
Nein, also mit diesem schönen Vergleich, über den man ja so ein bisschen mal nachdenken kann, würde ich sagen, beenden wir das für heute und vielleicht reden wir ja nächstes Mal wirklich mal über die Türkei, weil da hat sich ja dann
Gerne.
doch einiges getan in den letzten Monaten, ne? Alex, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du deine Internetleitung hier ans Laufen gebracht hast.
Nicht alles in Großbritannien ist marode. Nicht alles dreht sich hier im Kreis.
Ja, du verschweigst jetzt natürlich so ein bisschen, dass du mir erzählt hast, dass da bei euch überall die Kabel umgewühlt werden.
Ja,
Das heißt, es wird
naja, weil die eben auch
besser.
geklaut wurden.
Dazu sage ich jetzt nichts.
Ja.
Also, das ist noch viel besserer Schluss. Also, bis bald. Tschüss.
Tschüss.